Das Thema gehört zu den Umstrittenen.
Nun, es gibt Menschen, und vielleicht sind wir das alle, manchmal, dass die jede beliebige Sache zu einer umstrittenen Sache machen können. Wer mehrere Jahre verheiratet ist, also wie ich zum Beispiel, der kann das bestätigen, wie leicht dieses geschehen kann. Und nicht anders ist das mit vielen religiösen Problemen. Nicht? Also mit anderen Worten, es werden leicht Probleme gemacht, wo keine eigentlich sind. Zum anderen gibt es Dinge, das wissen wir auch in der Bibel, jeder, der sich ernsthaft mit der Bibel beschäftigt, stoßt früher oder später da auf Dinge, wo er unsicher wird. Ist es so oder so? Und wo es schwierig ist, einfach eine Antwort zu finden. Und vielleicht sollte das gerade die Frage der instrumentalen Musik gehört, aus bestimmten Gründen dazu. Also wenn man da klare Sprüche aus der Schrift sucht, nach der Methode von Martin Luther, wird man sich sehr schwer tun. Ich glaube, ich möchte auch gleich sagen, also dass ich nicht vermag, in den Sprüchen im Epheserbrief und im Kolosserbrief, in den beiden, etwas so Eindeutiges zu sehen. Vielleicht noch mehr im eher im Hebräerbrief, das seltener zitiert wird im 13. Vers, also von dem Opfer der Lippen. Gut, davon abgesehen, ich möchte nur irgendwie warnend sagen, aus der Erfahrung, also es wäre da ein bisschen Zurückhaltung manchmal ganz gut am Platze. Das bedeutet nicht, dass man nicht eine klare Meinung versuchen sollte zu gewinnen. Das heißt, in Bezug, wenn ich von mir spreche, ich habe eine klare Meinung in Bezug auf die Instrumentalmusik und ihren Gebrauch in der Anbetung. Aber trotzdem rechne ich damit irgendwie, dass das nicht so ohne weiteres ist, dass das jedermann gleich verstehen müsste und in der gleichen Art. Und deswegen respektiere ich einfach auch die anderen Meinungen, wobei ich nicht schweige. Also ich versuche Ihnen das, wovon ich überzeugt bin, doch zu präsentieren. Gut, jetzt habe da mehrfache Warnung in Bezug auf die 30 Minuten. Dann muss ich aufhören mit diesen Reden rundherum. Ich möchte das Ganze, jetzt kurz aufbauen auf drei Punkten. Und zwar vielleicht etwas ungewöhnlich, die Reihenfolge. Ich will nicht mit der Schrift anfangen, sondern mit der Geschichte. Einmal. Ich will im ersten Teil auf die Fakten der Geschichte hinweisen, die eindeutig gegen den Gebrauch von Instrumenten in der Anbetung sprechen. Das ist eine Sache, die oft übersehen wird. Nicht? Also man sieht das heutzutage so, als wenn man da wagt, also sagen die Instrumente, Musik eigentlich, die Instrumentalmusik gehört nicht in die Anbetung, dann wird man da manchmal angeschaut, als ob man etwas Neues sagen würde, also etwas ganz Ungewöhnliches. Das zeigt nur eben Mangel an Wissen und Kenntnis. Nicht? Und deswegen finde ich das also gerade in diesem Bereich, wo wir so wenig direkte Beweise aus der Schrift anführen können, dass das ganz nützlich sein kann, wie das von Anfang an eigentlich verstanden wurde und praktiziert wurde innerhalb des Christentums. Also die Fakten der Geschichte von Anfang bis heute. Und besonders mit dem Schwerpunkt am Anfang. Das ist klar, weil da geht es um die Entstehungszeit. Der zweite Hauptabschnitt, da will ich danach fragen, welche religiöse Gründe waren das wohl, die dazu geführt haben, dass die Instrumentalmusik einfach in der Anbetung nicht gebraucht wurde, obwohl es sie gegeben hat. Sonst. Warum so? Also da kommen wir auf die biblische Untersuchung. Ne? Und dann im dritten Teil wollen wir ein bisschen uns Gedanken machen über die Verbindlichkeit. Also jetzt, wie ist das mit der Verbindlichkeit in dieser Sache
der Instrumentalmusik, ja oder nein und so weiter.
Ich möchte gleich sagen, dass der Schwerpunkt in meiner Darbietung auf den ersten zwei Teilen liegen wird, weil mir das auch das Entscheidendste und das Wichtigste erscheint. Wie war die Situation zur Zeit des Beginns des Christentums in Bezug auf diese musikalische Situation? Und ich möchte da für mich beanspruchen, zumindest unbescheidenerweise, dass ich da etwas Bescheid weiß auf diesem Gebiet. Ich habe mich sehr viel noch zu meiner katholischen Zeit mit der Kirchenmusik auch geschichtlich und auch rein musikalisch befasst. Es war sogar meine Überlegung, eine Zeit lang die Musik hauptberuflich zu studieren. Das ist nicht geworden, aber gut. Das heißt also, ich kenne das nicht nur deswegen, diese Dinge, weil ich das irgendwo schnell aufgesucht habe, sondern auch also aus der sehr langen Erfahrung und aus sehr langem Studium. Das erste Christentum war konfrontiert mit dieser Situation. Da gab es heidnische Tempel und da gab es natürlich, weil das Christentum in Jerusalem angefangen hat, den Jerusalemer Tempel, den jüdischen Tempel. Wie hat das dort ausgesehen? Sowohl in den heidnischen Tempeln wie in den jüdischen Tempel gab es Anbetung mit Gesang und mit Instrumenten. Jeder, der ein bisschen das Alte Testament durchgeblättert hat, weiß es. Nicht? Und es wird damit unglücklicherweise argumentiert dann sogar manchmal. Das ist also ganz klar, so war die Situation. Wobei vielleicht auch erwähnenswert ist, dass dieser Gottesdienst, sowohl der heidnische wie auch der jüdische beim Tempel, einen sakramentalen Charakter hatte. Also das heißt, man hat sich davon irgendwie etwas erwartet. Denken wir an den Versöhnungstag bei den Juden, nur als Beispiel. Nicht? Oder die heidnischen Mysterien, soweit die mit irgendeinem Tempel Gottesdienst verbunden waren, zum Beispiel die Mitra-Mysterien. Man hat sich davon etwas versprochen, also diese sakramentale Wirkung, wie das dann später von der Taufe erwartet wurde und von Marvin und von vielen anderen Dingen, nicht? Je nachdem. Dann gab es da aber einen anderen Faktor, und das war die Synagoge, wo das Christentum aufgewachsen war. Da gab es überall Synagogen und synagogalen Gottesdienst. Was bedeutet das? Synagoge, das ist eigentlich Versammlung oder Zusammenführung, also es sind Versammlungsplätze dann praktisch bei den Juden, die parallel zum Tempel entstanden sind, aus verschiedenen Gründen. Bedingt war diese Entwicklung durch den Zwang der Diaspora, seit der babylonischen Gefangenschaft. Nicht? Also dort sind die ersten Synagogen entstanden, in Mesopotamien und dann in Ägypten. Aus der gleichen Zeit, nicht? Also das wissen wir schon aus der Jeremia-Geschichte, also er zog nach Ägypten und so weiter, und da die berühmten Synagogen und Synagogengemeinschaften in Alexandrien und Elefanten und sonst wo, die es da gab. Also zuerst war das außerhalb des Landes, später im Lande selbst, also auch in Israel, und das ist die Situation des Neuen Testamentes. Wir wissen aus dem Neuen Testament von der Synagoge in Nazareth, von der Synagoge in Kapernaum und so weiter und so fort. Also die Synagogen sind da schon, und der Synagogengottesdienst am Sabbat ist da eine Selbstverständlichkeit für diese Menschen, die jetzt zum Evangelium bekehrt werden. Und nach der Zerstörung des Tempels durch Titus im Jahre 70, wurde der synagogale Gottesdienst praktisch zu der einzigen Gottesdienstform. Was ist da wichtig in Bezug auf den synagogalen Gottesdienst? Es war kein Gottesdienst im sakramentalen Sinne. Es ist da diesen Anhauch des Mysteriösen, der mit dem Tempelgottesdienst verbunden war, der ist nicht mehr vorhanden. Der war eigentlich nie vorhanden in der Synagoge. Wovon besteht dieser Gottesdienst? Das ist Bibellesung, eventuell gesungen auf diesem Rezitativ, wie das die Juden bis heute noch tun, auf diesem Rezitativen, auf diese rezitative Art, oder wie das auch in der katholischen Kirche sich erhalten hat. Das ist auch bemerkenswert, nicht? Also dort ist es auch nicht eine spätere Schöpfung, sondern das sind Überreste eher aus der ältesten Zeit. Dann die Auslegung kommt dazu. Das finden wir alles bestätigt, auch im Neuen Testament. Da wurde etwas vorgelesen und Jesus hat dann seinen Kommentar dazu gegeben, seine Auslegung. Oder Paulus hat das genauso gemacht. Und was weiter zu dem Gottesdienst der Synagoge gehört, das ist der Gesang. Der Gesang von Psalmen und ähnlichen Schöpfungen, also nicht nur unbedingt Psalmen, die meistens responsorial, also in der Art, da eine Hälfte sind so, andere Hälfte so, oder ein Sänger, ein Vorsänger und dann die anderen. Das ist unterschiedlich, aber jedenfalls Gesang und Gebet. Das sind die Grundelemente des Gottesdienstes, der Synagoge. Also es ist da kein Opfer mehr, nichts desgleichen. Und keine Instrumente. Man sollte nicht denken oder vergleichen, jemand könnte vergleichen heute oder einwenden, heute gibt es Synagogen mit Orgel und einfach mit Musik, mit instrumentalen Musik. Nicht alle. Es gibt einfach Entwicklung auch innerhalb des Judentums, ähnlich wie innerhalb des Christentums und innerhalb jeder menschlichen Gesellschaft. Also der Anfang war ohne Instrumente. Vielleicht, man kann sich fragen, also das ist keine Spekulation, was ich hier versuche, sondern Fakten. Aber das ist Spekulation jetzt vielleicht, wenn man sich fragt, warum? Vielleicht, weil das Störung der Sabbatruhe gewesen wäre. Es war ja Sabbatgottesdienst und Betätigung der Instrumente, also da waren sie ziemlich genau. Nicht? Also dass das vielleicht Störung, während im Tempel das nicht der Fall war, weil das dort geboten war von Gott. So, nicht? Also dann war das nicht als Störung angesehen. Aber es ist interessant, auch die talmudistische, also in Talmud, findet man, das ist sehr interessant, Talmud zu studieren manchmal. Die Tendenzen, die man merkt bei Rabbinen, also auch, die sind zugunsten der Vokalmusik, also des Gesanges, anstatt der Instrumente. Und die geben Vorrang eigentlich dem Gesang, auch in der Tempel, in dem Tempelgottesdienst, also halten sie den Gesang für entscheidenderen Faktor als die Instrumente, die Musikinstrumente. Es gibt einen bedeutenden Zeugen für den synagogalen Gottesdienst aus dieser Zeit, und das ist Philo von Alexandrien. Der beschreibt in einem seiner Werke, De Vita Contemplativa, beschreibt ziemlich ausführlich Zusammenkünfte einer jüdischen Gruppe, die wurde genannt Therapeuten, und das klingt so sonderbar, aber es war eine sehr geistlich gesinnte Gruppe, ähnlich wie die Essener von Qumran, und diese Bezeichnung kommt davon, also Therapeuten, also die Heilbringenden, oder die Dienenden auch einfach, aber die den Menschen zum Heil dienen, nicht? Also es war eine Art asketische Gruppe. So asketisch, dass Eusebius sie für die Christen gehalten hat, später in seiner Kirchengeschichte. Aber darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Dieser Philo, also von Alexandrien, das war ein Jude, aber ein total hellenisierter Jude. Also er hat Griechisch geschrieben und hat Griechisch gedacht auch. Ne? Aber er hat sich also für treuen Juden gehalten. Und er hatte Bewunderung gerade für diese Gruppe von den Therapeuten, also für diese jüdische Gruppe. Und er beschreibt ihren Gottesdienst, und das ist genau, also wiederum bei ihm, ohne Instrumente, Gesang und er erwähnt, also wie das vor sich geht, also da ist ein Vorsinger und die anderen dann singen auch mit oder ähnlich, nicht? Also das wäre zu weit, es ist eine sehr ausführliche Beschreibung, also das möchte ich erwähnen, es sind nicht nur ein paar Verse. Und Das war begreiflich, ich werde gleich darauf zu kommen, also nochmal auf Philo, weil er einfach überzeugt war von dem Wert der Vokalmusik, das heißt des gesungenen Wortes. Das hat er eindeutig bevorzugt vor den Instrumenten und es lag ihm sehr daran, Missverständnisse zu vermeiden. Da sollte ich jetzt etwas erwähnen, was eigentlich auch eine geschichtliche Tatsache ist, wenn das, auch wenn das mit Sprachlingen zu tun hat, das ist das berühmte Wort Psalo, um das gestreitet wird und was das bedeutet und so weiter. Das wird unzählige Male gebraucht im Alten Testament und im Neuen Testament wiederholt und im klassischen Griechisch und im Koine Griechisch und im modernen Griechisch auch in Neugriechisch. Und jetzt also, da kann man natürlich mit ziemlichem Chaos rechnen, gibt es ihn auch. Und wie es zu diesem Chaos gekommen ist, das versuche ich in Kürze, also das wäre ein Vortrag für sich, aber das versuche ich ganz kurz andeuten. Es gab da Problem, nachdem Alexander der Große die Welt erobert hat und überall das Griechische mitgebracht hat, wurde das Griechische ziemlich schnell zur Weltsprache gemacht. Und Israel, das Gebiet des Staates Israel und Ägypten, das gehörte alles dazu, auch zu diesem Machtbereich des Alexanders des Großen. Und eigentlich ist das in dem Machtbereich auch nach seinem Tod und nach dem Zerfall seines Reiches geblieben, bis die Römer kamen. Ne? Und da war das Problem jetzt, die Juden brauchten jetzt einen Text der Tora und des Alten Testamentes einfach insgesamt in Griechisch, in dieser neuen Sprache. Das ist der Ursprung Septuaginta, Übersetzung, also im 3., 2. Jahrhundert vor Christus in Ägypten entstanden. Und jetzt gibt es da, diese Übersetzer standen vor dem Problem, wie sie verschiedene Worte aus dem Hebräischen im Griechischen wiedergeben sollten. Warum sie das so getan haben oder so, das wäre wiederum nur Spekulation. Tatsache ist, dass sie zumindest drei überwiegend im Hebräischen gebrauchten Worte, nämlich Naga und Samar und Shir, die jedes etwas für sich bedeuten, also Naga nämlich nur Instrument spielen und Samar also singen, gewöhnlich oder manchmal mit Begleitung von Musikinstrument, und Shir, das ist nur singen, das Lied. Ne? Das hohe Lied Salomos heißt Shir HaShirim, ne? Gesang der Gesänge. Und die haben entschieden, alle diese Ausdrücke jetzt mit einem Wort zu übersetzen, nämlich mit dem griechischen Psalo. Und das ist Anlass einfach zu diesen ganzen Streitigkeiten dann geworden, weil vielleicht war das Missverständnis von ihrer Seite oder irgendwie haben sie sich nicht da zu viele Gedanken gemacht. Sie haben auch die Psalmen, die Tehillim, also haben sie mit dem griechischen Psalmos bezeichnet. Nun, im klassischen Griechisch heißt Psalo, das weiß jeder, also ein Instrument spielen, nicht? Also zupfen hauptsächlich, nicht? Also das ist jetzt, was das Hebräische Naga wäre, nicht? Und daraus jetzt kommen die Schwierigkeiten, weil sich der Inhalt des Wortes Psalo geändert hat. Und das ist jetzt die geschichtliche Tatsache, auf die ich hinweisen möchte. Und zwar hat sich geändert zuerst innerhalb des Judentums praktisch, des hellenistischen Judentums. Während im anderen hellenistischen Bereich immer noch sich gehalten hat die alte klassische Bedeutung von dem Psalo, also als ein Instrument spielen. Und das war jetzt der Grund, ich habe da verschiedene Vergleiche gemacht und Beispiele aus dem Alten Testament, aber das schenken wir uns, das ist nicht nötig, vielleicht jetzt auch nicht so besonders nützlich. Die diesen Gebrauch also oder auch entstehendes Missverständnis zeigen können, wo zum Beispiel besonders Shir mit Psalo übersetzt wurde. Und schauen nur auf diese weitere Entwicklung von dem Salo, von dem Inhalt. Das heißt, man hatte da diesen Zwiespalt innerhalb der, im klassischen Griechisch war das noch eindeutig. Es war bis 300 vor Christus. Dann der Bereich Koine, Griechisch, das ist etwa von 300 vor Christus bis 300 nach Christus. Nicht? Also das ist die entscheidende Periode für das Christentum, für die Entstehung des Christentums. Da haben wir diese Zwiespältigkeit. Also aufgrund der Septuaginta wird vom Psalo jetzt immer mehr der Gesang verstanden als Inhalt. Während noch außerhalb immer noch das primäre, das Instrument war. Je stärker der religiöse Einfluss war des Judentums und dann später des Christentums, das aus Judentum hervorging, umso mehr und deutlicher hat sich durchgesetzt der Inhalt vom Psalo, bis er sich völlig geändert hat. Nicht? Also, wenn ich mich nicht irre, und ich glaube, das stimmt, im Neugriechisch heißt Psalo einfach singen. Ich habe zwar einige Ahnung von modernen Griechisch, aber so perfekt bin ich da nicht, also dass ich da kompetent, aber ich habe zumindest verglichen in dem Neugriechisch, wie sie übersetzt haben, verschiedene Stellen aus dem Neuen Testament, die eindeutig singen bedeuten. Und die wählen immer ohne Ausnahme dafür das Wort Psalo. Obwohl es auch im Neugriechisch das Wort Ado gibt, nicht? Also was Singen bedeutet. Nicht? Also davon abgesehen, das heißt, das Wort Psalo hat diese, und auch im Latein hat sich das durchgesetzt, während im klassischen Latein noch das Psalere auch überwiegend Instrumentspiel bedeutet, später im Kirchenlatein bedeutet Psalere so gut wie nur Singen. Nicht? Und so geht das praktisch, also da haben wir diesen, vielleicht kann man sich das verdeutlichen, manchmal auch aus dem deutschen Sprach. Wir sprechen von der Lyrik. Was ist das Lyrik? Das ist ein Bereich der Dichtung, ne? Mit bestimmter Thematik. Aber woher kommt der Ausdruck von Lyra? Wie das ursprünglich, das ist die Entstehung, nicht? Also ursprünglich war eigentlich Lira das Entscheidende dabei. Es wurde mit Worten begleitet, nämlich mit Worten des Sängers, aber dann wurde das völlig abgeschnitten und heute bei Lyrik denkt keiner an Lira, sondern er denkt eben an Rilke oder solche Leute, die Lyrik schreiben. Deswegen brauchen wir das nicht so irgendwie als eine Art Weltwunder, betrachten diese Veränderung in dem Inhalt vom Psalo. Nicht? Also das, so etwas gibt es einfach. Nicht? Und das ist nun geschichtliche Tatsache. Und die Schwierigkeit, warum es tatsächlich so war, das kann man sehen deutlich an Beispielen von zwei berühmten Schreibern, den schon erwähnten, Philo von Alexandrien, im ersten Jahrhundert, beide im ersten Jahrhundert, also in der entscheidenden Zeit, wo das Christentum angefangen hat, und Josephus Flavius. Die erwähnen natürlich Josephus Flavius besonders in seinem jüdischen Altertum, in seinem Werk. Da kommt er einfach nicht herum, also auch vom Gesang zu sprechen, vom Psalmen zum Beispiel und so weiter. Und das ist interessant. Er gebraucht grundsätzlich, obwohl er Septuaginta sicher zur Verfügung hat, wenn er von Psalmen spricht, gebraucht er nicht das Wort Psalmos, sondern Hymnos. Also was eindeutig etwas Gesungenes bedeutet. Und auch das Wort Psalo gebraucht er nicht, soweit an Gesang gedacht ist, sondern nur konsequent in dem alten klassischen Sinne. Und wo es um Gesang, an Gesang gedacht ist, da gebraucht er das Wort Ado. Der Grund ist, für wen schreibt er? Er schrieb ja nicht für die Juden, sondern er schrieb für die andere, für die Außenstehenden. Er schrieb als Jude Informationen über die Juden, aber für die anderen, mit bestimmter Absicht. Und deswegen wollte er Missverständnisse vermeiden. Missverständnisse, die bei den Juden zu dieser Zeit nicht vorhanden waren. Nicht? Also die konnten das Wort Psalo ruhig gebrauchen,
aber und haben das auch verstanden.
Während die anderen würden etwas anderes verstehen. Ähnlich ist das bei Philo von Alexandrien, aber noch entschiedener. Also er gebraucht grundsätzlich das Wort Psalo nicht, was bei den Juden üblich war zu der Zeit, sondern er gebraucht immer nur die Worte Ado oder Hymneo, nicht? Also Hymno. Und wenn das Wort Psalo eigentlich nur in Verbindungen wie Epipsalo oder so bei ihm gebraucht wird, dann ist das immer allegorisch gedeutet. Also das heißt bildlich, nicht mehr im wirklichen Sinne. Und die Gründe bei ihm waren wohl anderer Art als bei Josephus Flavius. Er war kein Historiker in dem Sinne, sondern er war ein eindeutiger und begeisterter Verfechter der Vokalmusik. Und zwar aus dem Grunde, weil er überzeugt war, und das waren philosophische Überlegungen bei ihm, das ist eigentlich der vernunftgemäße Gottesdienst. Ne? Paulus spricht einmal auch in Römerbrief vom vernunftgemäßen Gottesdienst. Ne? Und Philo hatte diese Überlegungen auch. Und ihm erschien als das einzig vernunftgemäße Gottesdienst eben der Gesang, nicht die Instrumente. Nun, das war vielleicht etwas zu breit, mag jemand denken, aber es könnte und sollte, wenn das gründlich sein sollte, noch viel breiter gemacht werden. Das sind nur die Zeitgründe, die dazu wirklich Voraussetzung sind, warum ich das so gerappt versucht habe, vielleicht mit mancher Lücke. Weil das ist der Ausgangspunkt der christlichen Anbetung. Die hat der Anbetung äußerlich gesehen, der Anbetung der Synagoge entsprochen, wie wir viele andere Ähnlichkeiten im Christentum finden mit dem Judentum der damaligen Zeit. Also nicht zuletzt auch die Einrichtung der Älteste und andere Dinge. Nicht? Also das davon abgesehen. Jedenfalls rein äußerlich, auch wenn ich damit nicht sagen will, die Älteste in der christlichen Gemeinde sind das Gleiche, was die Älteste bei Juden. Aber rein, was die Organisation oder die Gestaltung anbetrifft, finden wir da viele solche Gemeinsamkeiten. Und eine von diesen Gemeinsamkeiten ist auch dieser äußere Rahmen des Gottesdienstes. Der entspricht praktisch völlig dem Gottesdienst der Synagoge. Und das bedeutet ohne Musikinstrumente. Und wenn da jemand etwas anderes bedeutet, dass da Musikinstrumente waren, dann stimmt das einfach nicht. Wir haben da mit geschichtlicher Tatsache zu tun, die außer jedem Zweifel erhaben ist. Da kommen solche Einwände, also die waren halt so arm, die hatten keine Gitarre zur Verfügung. Ne? Also lassen wir das. Ne? Also unter ferner Liefen, das ist nicht... ganz abgesehen davon, dass unter den ersten Christen auch paar Wohlhabende zumindest gewesen sind. Nicht? Also es ist keineswegs so, dass da nur Arme waren. Nicht? Also Philemon war bestimmt kein armer Mann, wenn er Sklaven hatte. Nicht? Davon abgesehen. Und Aquila und Priscilla waren Geschäftsleute und die Lydia und so weiter und so fort. Nicht? Also mit dieser Armut, dass sie da wegen Armut keine Instrumente leisten konnten, nicht? Also das ist ein Argument, von dem man Abstand nehmen sollte. Nun, ein gewichtiges Zeugnis, würde ich sagen, findet man in Eusebius Kirchengeschichte. Das ist also ein sehr umfangreiches Werk. Das ist ein ziemlich dicker Wälzer. Es ist erhalten geblieben, dieses Werk. Das sind 10 Bücher. Und der erste Versuch der kirchengeschichtlichen Darstellung. Und der hat uns erhalten viele wertvolle Dinge. Man muss nicht alles als bare Münze nehmen, was Eusebius schreibt. Aber wenn man das entsprechend durchsiebt, und das kann man, also ohne weiteres, ohne ihm Unrecht zu tun, dann gewinnt man doch ein deutliches Bild von der ersten Gemeinde. Und in Bezug auf die Anbetung, Eusebius ist es, der jetzt Philo da weit und breit aufgreift, nämlich im zweiten Buch, im 17. Kapitel, zu das Eusebius in seiner Kirchengeschichte. Und da schreibt er über einen langen Abschnitt, über den Gottesdienst dieses Therapeuten. Und obwohl es eindeutig Juden waren, Eusebius war das so vertraut, diese Art des Gottesdienstes, dass er sie für Christen hält. Und er schreibt von ihnen, von diesen Therapeuten in Alexandrien, von dieser Gruppe, als ob das Christen gewesen wären. Das ist sein Irrtum. Nicht? Also es waren nicht Christen, das waren Juden, das war jüdische Synagoge. Das weiß man ganz klar. Aber was Eusebius da bei der Gelegenheit und im Rahmen dieser Beschreibung ihre Gottesdienste sagt, das ist genau die Art, die wir auch heute noch haben. Und wann lebte Eusebius? Die Kirchengeschichte wurde 315 geschrieben. Da weiß man das schon ganz genau zu dieser Zeit. Also das sind keine Rätseldaten. Also 315 nach Christus bereits. Und da schreibt Eusebius, er setzt voraus, also dass sein Werk gelesen wird überall und dass die Leute Bescheid wissen. Also das heißt, er kann sich da nicht irgendwelche so Behauptung erlauben, die nicht stimmt. Er sagt, also von den Therapeuten, das ist genau die Art, er hält sich für Christen, ja. Und er will damit zeigen, wir sind immer noch die gleichen, wie wir am Anfang waren. Nicht? Er sagt, das ist genau die Art, wie wir das heute auch noch üben und machen. Wenn man später in die Geschichte geht, und da muss man einige Sprünge machen, notwendigerweise. Ich sehe schon, meine Zeit läuft rapide ab. Mittelalter. Spät im Mittelalter. Erst, und zwar im 10. Jahrhundert. Das ist ein Orientierungsdatum. Das stammt nicht von mir, sondern von einem anerkannten Fachmann für Musikgeschichte. Das ist Professor Kurt Pahlen. Musikgeschichtler und Musikwissenschaftler in Wien, übrigens an der Universität. Also, und er hat eine Geschichte der Musik geschrieben, die nicht kirchlich geschrieben ist, nicht? Aber er aus reinem Interesse die Entwicklung der Musik, auch der Instrumente der vokalen Musik, aus diesem Aspekt schreibt er darüber, nicht? Also völlig sine ira et studio, nicht? Also wenn man mit Tacitus reden, ohne irgendwelche Nebenabsichten, nicht? Und, also, seine Feststellung ist, im 10. Jahrhundert, im 10. Jahrhundert nach Christus kommt das erste Mal das Instrument Orgel, das man als solches ansprechen kann. Aber es sind allerdings auch Instrumente erst mit einigen wenigen Tönen, Umfang höchstens eine Oktave, später zwei Oktaven. Das heißt, daran kann man keine Instrumentalmusik üben in dem heutigen Sinne. Ne? Also mit einer Oktave, was kann man da schon anfangen? Ne? Viel. Aber der Zweck, das war auch nicht der Zweck. Der Zweck war eigentlich Anstimmung. Die richtige Tonhöhe. Also das Problem ist, dass wir ausreichend kennen aus den Gemeinden. Ne? In der richtigen Höhe anstimmen. Und das hat sich natürlich dann später nach und nach weiterentwickelt, wie es mit allem, was die Menschen sich ausdenken, das geht weiter, es wird immer mehr vervollkommnet, bis Orgel zur Königin der Instrumente geworden ist, nicht? Also zu dem gewaltigsten Musikinstrument, das es gibt. Aber das war der Anfang und das war die anfängliche Absicht. Interessant ist, und das ist wiederum da eine weitere geschichtliche Tatsache, in der katholischen Kirche hat sich diese Meinung eigentlich bis heute gehalten, eisern gehalten, dass das nur zur Anstimmen der richtigen Melodie ist. Und wenn ihr Gelegenheit habt, mal in einem Kloster, meinetwegen einem Benediktinerkloster, teilzunehmen an einem Gottesdienst der Mönche, das in traditionellen Art gemacht wird. Nicht? Also es hat sich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vieles geändert und vieles, was sie von der katholischen Kirche sagen, stimmt nicht mehr. Nicht? Aber bis dahin stimmt das. Also das ist immerhin 20. Jahrhundert. Also so ein Gottesdienst, wenn ihr Gelegenheit habt, was passiert da? In jeder katholischen Kirche hat man Orgel heutzutage. Da wird ein kurzes, nicht mal Präludium kann man das nennen, einfach die Melodie des Psalms oder so, oder des liturgischen Gesanges, wird angespielt an der Orgel, dann hört die Orgel auf. Und die Mönche singen, ohne Orgel. Also das ist noch, das ist Zeichen, also wie stark diese Tradition noch bis heute ist. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil gab es sogar überall, in jeder Kirche, einige Liturgien, die, und zwar waren das die Ältesten, aus der ältesten Zeit, aus dem ersten Jahrtausend insgesamt, die grundsätzlich ohne Orgel aufgeführt wurden. Das war die Liturgie des Karfreitags, also in der katholischen Kirche gab es nicht so etwas wie Johannes Passion von Bach, nicht? Mit allem Drum und Dran, sondern nur gesungen, da am Karfreitag nur gesungen, keine Orgel, nichts desgleichen. Keine Musik. Warum? Der Grund war, das hat man natürlich dann auch symbolisch gedeutet, nicht? Traurigkeit und so weiter, aber aus Traurigkeit, man geht zur Beerdigung, das spielt man gerade auch, nicht? Also das hat mit Traurigkeit wenig zu tun, ob man Instrument oder benutzt oder ob man singt. Der eigentliche Grund war der traditionelle, weil das eine der ältesten Liturgien war und da war es noch eindeutig ohne Instrumente. Deswegen auch, ähnlich die anderen sogenannten Vigilien-Gottesdienste, also vor bestimmten Feiertagen in der katholischen Kirche gab es so Vigilien-Gottesdienst, das war eigentlich Nachtgottesdienst, auch grundsätzlich ohne Gesang. Gut. Moment, ohne Instrument. Ja, nicht ohne Gesang, ohne Instrument. Aber ihr versteht, was ich meine. Gut, das ist sehr gut. Sehr gutes Zeichen. Gregorianischer Choral, also der offizielle Gesang der katholischen Kirche durch die Jahrtausende, muss man jetzt sagen, weil der Anfang ist beim Gregor der Großen, Jahrtausend nach Christus, der ist grundsätzlich ohne Begleitung von Musikinstrumenten. Und das ist die offizielle Musikart der katholischen Kirche. Und zwar noch nach dem Motto proprio von Pius X., das erst an der in Jahrhundertwende vom 19. und 20. Jahrhundert herausgegeben wurde. Also der war damals Papst, Pius X., der hat motto proprio über kirchliche Musik. Das ist so eine Art autoritative Schrift. Und in diesem motto proprio erklärt er klipp und klar die eigentliche und reine Art der Kirchenmusik ist der Gesang. Und er spricht da sehr radikal sich gegen zum Beispiel Konzerte in den Kirchen. Und auch gegen den Gebrauch einfach der instrumentalen Musik. Er stellt ganz hervor und beruft sich da einfach auf die Tradition und auf die ganze Jahrhunderte, dass der Gesang die eigentliche und reine Form der gottesdienstlichen Anbetung ist. Ein anderes Beispiel könnte man da erwähnen, die orthodoxe Kirche. Die muss herhalten in vielen anderen Dingen genauso, weil sie, warum, und das ist berechtigt, weil die ist, für sie ist typisch, die sture Beibehaltung der Tradition aus bestimmter Zeit. Wann hat sich orthodoxe Kirche abgespalten von der römischen? Das ist 10. Jahrhundert oder 11. Jahrhundert, also um das Jahrtausend, ne? Nicht wahr? Und das heißt, sie hat das, was bis dahin galt, das hat sie stur behalten bis heute. Das ist die Taufe durch Untertauchen. Die hat nicht aufgehört früher. Die gab es noch allgemein im 10. Jahrhundert nach Christus. Das sind auch Sachen, die einfach, wo Geschichte uns viel helfen kann, einfach und Argumentation manchmal ersparen, nicht? Also die sonst mühsam ist, nicht? Also es wird da einfach viel Unfug damit getrieben, dass da geschichtliche Tatsachen übersehen werden. Und das heißt in Bezug auf Instrumentalmusik, die orthodoxe Kirche ist lebendiger Beweis, dass bis zum 10. Jahrhundert zumindest die Instrumentalmusik es nicht gab als solche. Und später, als die Instrumentalmusik reinkam, als sie sich durchgesetzt hat in der katholischen Kirche und auch in protestantischen Kirchen, dann wurde es immer mit einer mehr oder weniger starken Widerstand, entweder von der kirchlichen Leitung oder von einzelnen hervorragenden Persönlichkeiten begleitet. Es gab nie eine Zeit, wo das unwidersprochen geschehen ist. Und um auf die Reformation, auf die Reformatoren kommen, also sind bekannt die saftigen Sprüche von Luther in verschiedenen, der spricht auch von Gaukeleien, ne? Also in Bezug auf Orgelspiel beim Gottesdienst, obwohl er selbst ein Musiker war auch. Ne? Also das ist noch, aber er ist sich klar geworden, in Gottesdienst passt diese Art von Musik nicht. Genauso Zwingli in der Schweiz und Calvin haben die Orgel einfach rausgeschmissen, schlicht aus den Kirchen. Und jetzt, wenn man findet, die Orgel in den reformierten Kirchen wieder oder so, dann sollte man nicht übersehen, wann sie wieder reingekommen sind. Erst im 19. Jahrhundert. Gut. Das heißt, also ich möchte da zusammenfassend jetzt dazu sagen, was diese Geschichten Tatsachen uns zeigen. Es stimmt einfach nicht das täuschende Bild, als ob, wenn man gegen die Musikinstrumente im Gottesdienst spricht, dass man da mit etwas Neuem, mit einer neuen Idee kommt. Gerade das Vierte ist die Tatsache. Die Instrumente waren eigentlich nie, zu keiner Zeit in der christlichen Kirche, in der christlichen Gemeinde oder was wir schon da, das ist im breitesten Sinne des Wortes, was ich da sage, das Wort Kirche. Also ich meine auch die katholische Kirche, lutherische, evangelische und so weiter. Nie waren da die Musikinstrumente selbstverständlich und uneingeschränkt bejaht. Das ist der geschichtliche Fakt. Also wir stehen da eigentlich auf ganz gutem Boden. Ne? Und dass das so ist, ich kann das bestätigen durch meine eigene persönliche Erfahrung. Ich habe erwähnt meine Beziehung zur Musik und ich habe auch Orgel gespielt, an großen Kirchenorgeln früher. Und das fand ich also ganz gut, das habe ich gerne gemacht. Ne? Ich habe dabei auch einige Erfahrungen gemacht, die ich nicht in Bezug auf die Gefahren der Instrumentalmusik, die ich aus Zeitmangel hier nicht erwähnen kann. Aber was ich erwähne, ich habe mich viel mit der Bibel befasst, bevor ich die katholische Kirche verlassen habe. Und eigentlich diese Sache war mir so klar, ich war gar nicht überrascht, als ich in die Gemeinde kam und da kein Instrument gefunden habe. Ich habe nie gefragt, das können alle die Brüder bestätigen, Zednedo, und die mich kennen aus der Zeit, ich habe nie die Frage gestellt, warum eigentlich, das ist schade, warum haben wir da nicht ein Klavier oder eine Orgel. Das war mir so selbstverständlich, gerade aus dieser geschichtlichen Situation und weil mir die Geschichte vertraut war und ich glaube sogar, weil ich geahnt habe schon, auch aus dem Neuen Testament, dass das so in Ordnung ist. Es gäbe viele andere Dinge, also bis heute in die internationale Musiksprache ist italienisch und da gibt es den berühmten Ausdruck a cappella. Ich habe einen Italiener gefragt, weil ich italienisch so nicht fest bin, aber was das eigentlich bedeutet und weil ich das vermutet habe, nicht? Also es gibt so in Musik wird das auch anderen, fällt mir nicht ein, aber es gibt solche Formulierungen, wo das A bedeutet eigentlich nach der Art und das meint das Wort eigentlich wie in der Kirche, nach der Art der Kirche, ist a cappella getan. Nicht? Nach der Art der Kirche. Und diese Bezeichnung ist erst in zur Renaissance-Zeit entstanden. Also da sehen wir, wie lebendig das noch war. Also die Kirche ist eigentlich ohne Musikinstrumente. Palestrina, einer der größten Komponisten aller Zeiten für religiöse Musik, hat komponiert ohne Orgel, obwohl es Orgel schon gab zu seiner Zeit. Nur für Instrumente der menschlichen Zunge. Gut. Damit wäre der geschichtliche Überblick. Und jetzt sind mir die sparsamen 5 Minuten vielleicht geblieben für die Begründung, warum es wohl so war. Aber ich glaube, ich kann das ganz kurz machen. Ich setze voraus, nämlich bei euch die ziemlich gute Kenntnis der Schrift. Und das bedeutet, ich werde nicht nachschlagen in der Schrift, sondern ich werde nur auf bestimmte Dinge hinweisen aus der Schrift und da muss das Licht eigentlich oder das Lämpchen aufleuchten. Jeweils, denke ich zumindest. Und das ist die grundsätzliche Einstellung im Neuen Testament zu dem Alten Testament. Oder was ist da, wie man das bei Jesus sieht und wie man das dann auch bei den Aposteln sieht? Also das ist recht eindeutig. Und eigentlich ist das nicht mal hier ganz entschieden neu, sondern man sieht das schon bei den Propheten im Alten Testament zum Teil. Nämlich diesen Übergang von dem, als Beispiel nur, der Amos oder Hosea, die wettern gegen die Opfer, die Gott selber befohlen hat, doch, aber weil sie mit schlechter Einstellung gebracht werden, wettern sie dagegen und machen darauf aufmerksam, dass das bei Gott eigentlich gar nichts ausmacht oder gar nichts bewirken kann, wegen dieser falschen Einstellung. Nicht? Also sie machen darauf aufmerksam, dass die geistliche Seite nicht zu unterschätzen ist. Bei Jesus ist das ziemlich eindeutig, wenn man nur an die Bergpredigt denkt zum Beispiel, wo er die einzelnen Dinge aus der Tora erwähnt, jetzt, das sind die Gebote aus den 10 Geboten, er sagt nicht, das ist für die Katze jetzt, das soll nicht mehr gelten, sondern was er versucht, ist mit diesem Ich sage euch aber, das ist also seine Deutung jetzt, die er gibt, diesen Geboten, die er gelten lässt, die er stehen lässt, aber er zeigt den Hintergrund dieser Gebote, was Gott eigentlich damit wollte. Und das ist die geistliche Wirklichkeit, nur zum Beispiel mit Ehebruch die Sache, ne? Also das, wo Jesus darauf kommt, also du kannst ein Ehebrecher sein, ohne überhaupt mit irgendeiner fremden Frau je geschlafen zu haben. Ne? Und das ist das, also die Umstellung auf diese geistliche Ebene des Ganzen, was im Alten Testament meistens wortwörtlich galt und auch so verstanden und praktiziert wurde, das wird jetzt auf die geistliche Ebene gestellt, also auf eine höhere Stufe. Dass das so ist, also im Hebräisch sehen wir im 10. Kapitel, nicht? Also Schatten der zukünftigen Glieder oder der Erzieher, Gesetz als Erzieher auf Christus hin und andere Beispiele mehr. Oder Jesus spricht von der Erfüllung des Gesetzes. Er ist nicht gekommen aufzulösen, sondern es zur Fülle zu bringen, also Plerosei, vollmachen, nicht? So wie wenn man ein Glas vollmacht, nicht? Also von etwas. Und diese gleiche Linie sehen wir in der ganzen öffentlichen Tätigkeit von Jesus, in seiner Lehre und auch in der Lehre der Apostel. Denn es geht immer mehr, auch in Bezug auf Sabbat. Das Gewicht fällt immer mehr darauf, also eigentlich die Idee des Sabbats, das ist die Ruhe im Gott. Das sehen wir. Ich brauche nicht weiter darauf, Sabbat um des Menschen willen, nicht der Mensch um des Sabbats willen, und der Menschensohn, Herr über den Sabbat. Und dann den Kommentar, den ausführlichen Kommentar im Hebräerbrief, im 3. und 4. Kapitel zu dem Sabbat, wo es um die Ruhe geht, die noch vorhanden ist, für das Volk Gottes. Auch das Opfer des Alten Testamentes bleibt als Ausdruck und als Bild weiter bestehen, aber es wird komprimiert in dem Opfer Jesu Christi. Und in den geistlichen Opfern, die seine Nachfolger bringen sollten. Denken wir an Römerbrief 12. Ne? Also bringet eure eigene Leiber als Opfer dar. Ne? Das ist oder in Petrus und andere bei Paulus. Also das kennt ihr schon. Nicht? Also ich möchte nur den gedanklichen Anschluss dazu geben, dass man das so sieht. Oder auch das Sterben mit Christus im Römerbrief 6. Nicht? Also das ist das Gleiche. Also die geistliche, dass da einfach die wirkliche, von den wirklichen, tatsächlichen Begebenheiten jetzt auf eine geistliche Ebene übergangen wird. Oder das Ablegen des Äußerlichen und das Inwendige, die Betonen des Inwendigen. Der inwendige Mensch ist es das Entscheidende. Die Beschneidung, die nicht am Leibe, sondern am Herz geschieht, das heißt nicht an dem Muskel, sondern an dem Herz als Sitz des menschlichen Bewusstseins, nicht? Also wo der Mensch einfach in seinem Bewusstsein von Gott ergriffen wird, nicht? Römer, Philipperbrief, Kolosserbrief und so weiter. Der Mensch soll vor Gott erscheinen, so wie er ist, in seinem Elend und in seiner Herrlichkeit. Oder, wenn man will, in Geist und in der Wahrheit, wie das Jesus sagt, Gott will so seine wahren Anbeter haben, Johannes 4, 20 bis 24. Und das ergibt jetzt Eigentlich, wenn man sich darüber klar wird, man könnte das noch viel weiter fortsetzen und ausführen. Das ergibt die Erklärung gegen die Musikinstrumente, die gegen die Musikinstrumente ist. Die Feierlichkeit, die äußere Feierlichkeit des Gottesdienstes, wie sie ohne weiteres selbstverständlich war im Alten Testament, mit Musikinstrumenten, mit Gewändern, mit besonderen Prachtgewändern, mit goldenen Gefäßen, mit Weihrauch und anderen Dingen, ne? Also die wird jetzt nach innen verschoben. Genauso wie das Gewicht der Gebote. Das wird nach innen verschoben, nämlich in das Herz. Im Herzen entscheidet sich jetzt und spielt sich der Gottesdienst ab. Das Äußerliche wird jetzt nicht mehr so im Vordergrund sein, wie das vorher war. Und deswegen und von daher können wir verstehen, dass Paulus sagt, singet und spielet dem Herrn in euren Herzen, im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 19, oder redet untereinander auf diese Art in Kolosser 3, Vers 16. Das sind die Stellen, wo übrigens, ich bin überzeugt, dass ich da recht habe, aber vielleicht auch nicht. Ich möchte einen Hinweis, der selten, oder ich habe ihn noch nie gehört. Wenn man sich den ganzen Text im Epheserbrief im Griechischen anschaut, dann steht man da nämlich vor einer Tatsache, werden diese Dinge, diese Worte vom Gesang und vom Spielen da einfach als eine Extrabelehrung sozusagen herausgegeben. Das stimmt in dem griechischen Text eigentlich nicht. Das ist ein Text, der gerade gute Prüfungsarbeit für die Schüler des Griechischen wäre. Das ist nämlich so ein langer, langer Satz, wie man sie kennt aus Griechischen. Und das ist Plage der Schüler oft, nicht? Also auf Gymnasien, so, im Lateinischen gibt es auch, nicht? So ein Satz, der über ganze Seite geht. Und dann ist das manchmal, meistens macht man das in der Übersetzung, seziert man das in mehrere einzelne Sätze. Das ist schon möglich. Aber wenn es uns jetzt um die Feststellung geht, der eigentlichen, also um die Auslegung hier konkret, dann kann das hilfreich sein, wenn wir uns den griechischen Text anschauen. Und da heißt es nämlich, entdeckt man, worum es Paulus eigentlich geht. Berauscht euch nicht mit dem Wein. Da ist Unfug drin, nicht? Also so, vielleicht kann man da denken, also wenn man berauscht ist, dann singt man auch etwas, was nicht unbedingt astrein ist und so weiter, nicht? Also, und jetzt sagt er, dafür werdet erfüllt vom Geist. Und das ist das Eigentliche jetzt. Das ist der Ausgangspunkt dieses Satzes. Werdet erfüllt mit dem Geist. Und dann darauf ist jetzt angeschlossen in Form von Partizipien. Jeder Schüler des Griechischen weiß, welche Funktion Partizipien haben im Griechischen. Das heißt, in Form der Partizipien jetzt verschiedene als Illustration sozusagen, wie dieses Gefülltsein im Geiste oder Vollsein im Geiste, wie das zu geschehen hat. Und dazu gehört jetzt, ich werde das etwas holprig hier nur übersetzen, aber um das deutlich zu machen, also wie sollen wir voll in dem Geiste werden? Indem wir sprechen, zueinander in den Psalmen, Hymnen, geistlichen Liedern, indem wir singen und spielen mit unserem Herzen dem Herrn, weiß nicht im entferntesten an ein Instrument gedacht, ne? Um das Herz geht es da, nämlich. Und um die Fülle des Geistes, ne? Die mit dem Instrument nichts zu tun hat, sowieso. Ne? Also die hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Und werdet voll des Geistes, das geht nämlich noch weiter. Indem ihr allezeit Dank sagt für alles in dem Namen des unseres Herrn. Und es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Und indem ihr untereinander euch unterordnet. In der Furcht Christi, in der Ehrfurcht Christi. Und es geht noch weiter. Da ist jetzt auch sogar in der griechischen Ausgabe eine Zäsur durch die Überschrift. Aber es geht weiter. Grammatisch geht der Satz weiter. Und indem die Frauen ihren eigenen Männern sich unterordnen in dem Herrn. Und es geht noch weiter bis zum 23. Also sehen wir, das ist sehr lang, auch die Erklärung dann. Und das heißt, also diese Singen oder Musik, das ist hier nur ein Teil von vielen Dingen, die Paulus einfach sieht als Möglichkeit, gefüllt sein mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist. Und es gehört dazu, dieses Singen und das gemeinsame Ermutigen, wenn wir das ergänzen wollen vom Kolosserbrief, es gehört dazu genauso wie das sich unterordnen, wie das dankbar sein und wie eben die anderen Dinge, die da damit verbunden sind. Gut, jetzt mache ich endgültig Schluss. Das ist gut, ich kann zu jeder Zeit eigentlich unterbrechen. Ich glaube, ich habe genug gesagt. Und den dritten Teil könnt ihr euch, das traue ich euch zu. Also das heißt, die Schlussfolgerungen praktischer Art, dass ihr sie daraus selber macht. Ich würde sagen, also nochmal ganz klar, also die Musikinstrumente, der Gebrauch von Musikinstrumenten hat in der Kirchengeschichte überhaupt keine Begründung, findet keine Berechtigung. Die Gründe hoffentlich sind klar geworden. Aber dann, wenn man sich fragt, warum es so ist, von der Bibel her, von der Schrift her, man kann auch so gehen, vielleicht manche sagen, man muss unbedingt mit der Schrift anfangen. Ich bin nicht so sicher, dass man das immer muss. Nicht? Also manchmal ist das hilfreich, auch wenn man so an die Geschichte schaut, wie das in der Geschichte war. Nicht? Wenn ich denke, manchmal an charismatische Gaben, da ist ganz gewaltiger Beweis für mich irgendwie, der mich zum Nachdenken bringt, dass diese Gaben einfach verschwunden sind. Eines Tages, nicht? Das liegt auch solche. Und wenn ich jetzt aus der Geschichte sehen kann, die Einstellung zu den Musikinstrumenten, auch dort, wo sie eingeführt wurden, dass das nicht ohne Widerstand und nicht gegen Widerstand von der Bibel her und vom Glauben her geschehen ist, dann müsste das eigentlich klare Rede sprechen. Und wenn wir versuchen dann, dieses uns zu überlegen, also wie die warum das wohl so war, die ganze Haltung des Neuen Testamentes, die wir dort vorfinden, diese geistliche, übrigens, das könnte man noch auch auf den Gebrauch der Schrift des Alten Testaments, also das liegt auf der gleichen Ebene. Da wird doch tatsächlichen Dinge aus dem Alten Testament werden im Neuen Testament plötzlich ganz so, ja, sagen wir, verrückt gedeutet. Hm? Auch, nämlich auf eine geistliche Art. Und das liegt also alles auf der gleichen Ebene und eigentlich deswegen müsste jeder fähig sein, die Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Danke, dass du mich nicht abgeschossen hast, obwohl...